Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Mit Manfred Kläuber. Das sind unsere Themen heute.
Digitalbomben. Die Münchner Cybersicherheitskonferenz diskutiert über neue IT-Waffen. Verteidigungspläne. Was IT-Sicherheitsexperten aus dem Ukraine-Konflikt lernen. Mangelversorgung. Für ältere Menschen gibt es nur unzureichenden IT-Support. Und das digitale Logbuch. Cyber Russ.
Cyberspace is now a domain of warfare.
Der Krieg findet im Cyberspace statt. Darauf hat der ehemalige amerikanische Vier-Sterne-General und CIA-Direktor David Petraeus auf der Münchner Cybersecurity-Konferenz hingewiesen. Digitale Angriffe sind ja nicht neu und auch das Interesse der Militärs daran nicht. Aber auf der Cybersicherheitskonferenz am Donnerstag und insgesamt auf der Münchner Sicherheitskonferenz, die noch bis Sonntag stattfindet, da sind digitale Angriffe und digitale Verteidigung wichtige Themen, die intensiv diskutiert werden. Das hat vor allen Dingen mit der Ukraine-Krise zu tun, Peter Welchering. Inwieweit geht denn die Diskussion über diese aktuelle Krise auch hinaus?
Ja, zunächst mal sind natürlich die digitalen Angriffe auf das ukrainische Bankensystem, auf den Rettungsdienst, auf die Feuerwehren und Ministerien, auch auf Unternehmen ein Thema da. Aber es geht an drei Stellen tatsächlich über die konkrete Ukraine-Krise hinaus. Zum einen wird über die Auswirkungen der Arbeit von internationalen Strafverfolgungsbehörden auf diese digitalen Angriffe und diejenigen, die sie ausführen, gesprochen. Denn die Zerschlagung der Emotet-Gruppe zum Beispiel oder die Verhaftung von R-Evil-Mitarbeitern, die haben direkte Auswirkungen auf die jetzige geopolitische und militärische Strategie. Und das wird natürlich diskutiert. Zweitens wird am Beispiel der Ukraine dann darüber diskutiert, wie Katastrophenschutz und wie zivile Behörden aufgestellt sein müssen, damit digitale Angriffe abgewehrt oder nach einem Angriff die Schäden schnell beseitigt werden können. Ja, und drittens geht es dann um die Frage, ob digitale Verteidigung überhaupt noch ohne digitale Angriffswaffen möglich ist. Die NATO, die begreift sich ja als reines Verteidigungsbündnis. Deshalb galt dort lange die Doktrin, dass digitale Verteidigung absolut im Vordergrund stehen muss. Und jetzt stellen aber NATO-Militärs sehr klar die Forderung nach digitaler Angriffsfähigkeit auf und verweisen dabei auf die Ukraine-Krise als Hintergrund. Und da zeigen die Diskussionen der Cybersicherheitskonferenz wie insgesamt der Münchner Sicherheitskonferenz, dass sich da gerade extrem viel bewegt in diesen politischen Positionen.
Und die Diskussion darüber auf der Münchner Cybersicherheitskonferenz haben wir verfolgt.
Every day we hear of a new cyber attack.
Jeden Tag hören wir von einem neuen oder einem versuchten Cyberangriff auf unserem Boden, in unserer Nachbarschaft, in unserer Gesellschaft. Im vergangenen Sommer war es das irische Gesundheitssystem, das durch einen Cyberangriff lahmgelegt wurde. Dann eine Supermarktkette in Schweden. Letzten Monat sogar das Rathaus meiner Heimatstadt Thessaloniki in Griechenland. Weitere Ziele waren Öllieferanten in Belgien, den Niederlanden und Deutschland. Und vergangene Woche ein großer Telekommunikationsbetreiber in Portugal.
Das gab der Vizepräsident der EU-Kommission, Margaritis Skinnas, in seiner Keynote zur Münchner Cybersicherheitskonferenz zu bedenken. Und er zog den Schluss, dass diese Angriffe mit den Angriffen auf ukrainische IT-Infrastruktur zusammenhängen. Es seien Angriffe auf Europa. Wie aber eine Antwort auf solche Angriffe aussehen sollte oder sogar müsse, da liegen die Meinungen weit auseinander. Lisa Monaco, stellvertretende Justizministerin der Vereinigten Staaten von Amerika, hält etwa viel von internationaler Polizeiarbeit. Und die finde nach wie vor auch in Kooperation mit Russland statt. So hätten russische Sicherheitsbehörden Mitarbeiter der R-Evil-Gruppe, also der führenden kriminellen Gruppe in Sachen Ransomware, dingfest gemacht.
Ich rede über diese Verhaftungen in dem komplexen geopolitischen Umfeld, in dem wir uns gerade befinden. Ich denke, wir müssen den Zeitpunkt dieser Maßnahmen berücksichtigen. Wir begrüßen die Verhaftungen, aber täuschen Sie sich nicht. Was auch immer das Signal sein mag, das Russland mit diesen Verhaftungen beabsichtigt haben mag. Unser Signal lautet, wir werden unsere Bemühungen nicht einstellen. Wir werden Hacker, Cyberkriminelle und Ransomware-Täter verfolgen und wir werden sie zur Rechenschaft ziehen.
Damit die USA mit ihren Partnern dies tun könnten, sei eine Position internationaler Stärke erforderlich. Die stellvertretende Justizministerin setzt hier auf internationale Verträge und Rechtshilfeabkommen. Der Direktor des NATO Cyber Defense Centers in Tallinn, Jaak Tarin, sieht das etwas anders. Er fordert digitale Offensivwaffen für die NATO und will die Entscheidung darüber auf die Gefechtsebene herunterholen.
Ich war früher Chef der Luftwaffe Estlands. Da hatte ich ein Gespräch mit einem anderen Luftwaffenchef einer großen Marinenation. Und er sagte mir, dass in solch einem Szenario das Abwerfen der lasergesteuerten Bombe eine Entscheidung ist, die an einen Oberstleutnant delegiert wird. In taktischer Hinsicht eher niederschwellig. So auch mit allen Arten von Cyberwaffen zu verfahren, wäre eine Entscheidung auf hoher politischer Ebene. Das wird in den nächsten ein oder zwei Jahren nicht das gleiche Niveau erreichen. Der Offizier, der für die gesamte Operation verantwortlich ist, sollte sagen können, dass er Cyberwaffen einsetzt.
Bisher wird in den politischen Stäben der NATO über den Einsatz digitaler Waffen auf einer ähnlichen Ebene diskutiert wie über den Einsatz nuklearer Waffen. An dieser Praxis hegen immer mehr Militärs Zweifel. Digitale Waffen ordnen sie dem Arsenal der sonstigen elektronischen Waffen zu, etwa der Störung von Satellitenkommunikation oder der Überlagerung von Funkwellen, um den Fernsehempfang und damit die Breitenkommunikation des militärischen Gegners zu stören. Das geschehe bereits. Und auf den Einsatz elektronischer Kampfmittel sei man ja auch schon im Ukraine-Konflikt vorbereitet, meint Sicherheitsberater Dmitri Alperovich aus Washington.
Sie werden ihre umfangreichen Fähigkeiten zur elektronischen Kriegsführung nutzen, um die Satellitenkommunikation zu stören und um zu verhindern, dass Fernsehsignale oder Mobilfunksignale übertragen werden. Ich erwarte auch eine Abschaltung. Sie können Cyberverfahren sicherlich auf taktische Weise einsetzen. So können Sie beispielsweise Störangriffe auf wichtige militärische Ziele durchführen. Auf militärische Mobilisierungsdatenbanken, die die Ukrainer verwenden können, um zu bestimmen, wie die Freiwilligen an die Front geschickt werden und wie Reserven einberufen werden.
Nun wird ja oft argumentiert, dass neue digitale Waffen es eben erforderlich machen würden, aus dem Verteidigungsmodus in den Angriffsmodus umzuschalten. Wie ist denn da über neue digitale Waffen auf der Konferenz diskutiert worden, Peter?
Digitale Angriffe dieser Art, die werden überwiegend von Gruppen der organisierten Kriminalität ausgeübt. Und die steckt nun mal nicht Millionen von Dollar in die Entwicklung neuer Angriffswaffen. Insofern haben wir es in der Mehrzahl der Fälle mit den altbekannten Trojanern zu tun, also Spionagetrojaner, Verschlüsselungstrojaner und was es da alles so gibt. Gleichwohl wissen wir aber auch, dass Entwicklungen für die Cybermilitärs so nach ungefähr 2 bis 3 Jahren in der organisierten Kriminalität ankommen. Und das ist dann auch die wesentliche Innovationsquelle dieser Kriminellen.
Da ist ja maschinelles Lernen gerade so ein Angriffstrend.
Ja genau, an dem Thema kann man nämlich sehr schön das Umschalten vom Verteidigungsmodus in den Angriffsmodus sehen. Mustererkennung, die wurde ja bisher überwiegend eingesetzt, um Angriffsmuster eben frühzeitig zu erkennen und auf diese Weise dann eben einen Angriff erfolgreich abwehren zu können. Jetzt errechnen neuronale Netze Angriffsstrategien und bewerten die Erfolgsaussichten. Und dabei dienen Daten aus der Mustererkennung bisheriger Angriffe als Ausgangsdaten für diese Berechnung, für den Angriff. Also die Kombination von Spionagesoftware, dann anschließend Ransomware oder Schadsoftware, die Daten vernichtet, oder Schadsoftware, die industrielle Steuerung umprogrammiert. Diese Kombinationen, die werden von generativen neuronalen Netzwerken errechnet und die Daten über Netztopologien und Netzkonfigurationen, die die Spionagesoftware liefert, die werden von einer Mustererkennung ausgewertet, um eben die optimalen Angriffswerkzeuge für dieses Ziel dann auch berechnen zu können.
Das klingt ein bisschen nach dem vollautomatisierten digitalen Krieg, der da auf uns zurollt.
Den haben tatsächlich einige Vortragende auf der Cybersicherheitskonferenz so heraufbeschworen und teilweise sogar gefordert. Aber dabei ist eines wichtig: Auch wenn der Automatisierungsgrad bei digitalen Angriffen zunimmt, Grundlage dieser Angriffe sind immer noch Sicherheitslücken. Und die beste Verteidigung, das wurde auch diskutiert, die beste Verteidigung ist nach wie vor, eine Sicherheitslücke so früh zu erkennen und zu schließen, dass sie nicht mehr ausgenutzt werden kann. Denn solange eine Sicherheitslücke offen ist, kann ein System angegriffen werden. Und davor schützt eben auch kein Gegenangriff. Außerdem werden ja tatsächlich für solche Angriffsstrategien Schwachstellen bewusst offen gehalten und eben nicht geschlossen. Und das schwächt dann die Verteidigung der IT-Systeme. Das macht IT-Systeme angreifbar.
Die Diskussion auf der diesjährigen Münchner Cybersicherheitskonferenz berichtete für uns Peter Welchering. Danke.
Der Podcast von Computer und Kommunikation.
kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Die Corona-Krise hat es nun wirklich deutlich werden lassen. Immer mehr Lebensbereiche werden von der Digitalisierung erfasst. Und das bedeutet auch, wer sich selbst nicht digitalisiert, also lernt, mit Online-Services und Systemen umzugehen, der verliert nach und nach auch den Anschluss, kann viele öffentliche und private Angebote kaum noch nutzen. Das wird vor allem für ältere Menschen zunehmend ein Problem. Dem wird zwar mit speziellen Angeboten zur Weiterbildung wie den Erfahrungsorten des Kuratoriums Deutscher Altershilfe Rechnung getragen, doch reichen die Möglichkeiten der Unterstützung wirklich aus? Fragen dazu stellte das Statistische Landesamt Bremen zusammen mit dem Institut für Informationsmanagement an der Universität Bremen in einer Stichprobe den Bürgern 60+ des Stadtstaates. Über 11.300 von ihnen haben geantwortet, und den Leiter der Studie, Herbert Kubitschek, habe ich gefragt, welche Erkenntnisse die Umfrage hervorbrachte.
Es gibt zwei wesentliche Erkenntnisse, die sich ja auf den Bedarf, das letztliche Ziel der Untersuchung, beziehen. Die Offliner, das sind bei uns etwa 2.500, geben überwiegend als Grund an, dass sie kein Interesse haben, dass sie keinen Nutzen für sich sehen, dass das im Zweifel auch andere in der Familie für sie machen. Und die gehen von sich aus nicht auf einen Erfahrungs- oder Lernort, in einen Volkshochschulkurs oder zu einem Smartphone-Kurs. Das heißt, die derzeitige Politik, die sagt, wir müssen hier und dort im Begegnungszentrum, im Altentreff einfach etwas Beratung machen, das erreicht diese Gruppe nicht. Denn wenn ich keinen Bedarf habe, dann gehe ich auch nicht von mir aus irgendwo zu einer Beratung. Und das zweite, noch wichtigere Ergebnis ist, von denen, die sagen, sie gehen ab und zu ins Internet, behaupten nur 50%, dass sie das alleine können. Die anderen 50% von den 9.000 Befragten brauchen immer wieder Hilfe. Mal bei den Einstellungen des Geräts, es kommt eine neue App heraus oder ein Update und dann hängen sie irgendwo und kommen nicht weiter. Auf die Personen geht man bisher mit diesen stationären Angeboten überhaupt nicht ein. Und vielleicht das dritte wichtige Ergebnis noch. Wir haben nach der körperlichen und geistigen Verfassung gefragt, was sonst auch keine Untersuchung tut. Und dabei hat sich gezeigt, dass Menschen mit Mobilitätseinschränkungen, was ja mit 80 oder 85 nicht selten ist, auch solche Einrichtungen nicht aufsuchen und viel lieber hätten, dass jemand zu ihnen nach Hause kommt und ihnen dann beim WLAN und bei dem Gerät und den Einstellungen hilft.
Bleiben wir erstmal bei der ersten Erkenntnis, nämlich, dass es doch einen sehr hohen Teil von Menschen im höheren Alter gibt, die schlichtweg sagen, Digitalisierung oder den ganzen Digitalkram brauche ich nicht. Gibt es eine Erklärung dafür, warum dieser Teil so hoch ist oder so groß ist?
In der Innovationsforschung gibt es eine These, dass Innovationen am ehesten angenommen werden, wenn man ihren Nutzen beobachten kann. Also wenn man sagt, ich bin ein bisschen wackelig auf den Beinen und jemand sagt, ein Rollator wäre gut, dann habe ich keine Probleme, irgendwo zu sehen, wie andere Eltern mit einem Rollator gut zurechtkommen. Aber wenn ich sage, im Internet, da ist doch was für dich drin, dann muss man sich ja erst ein Gerät anschaffen, man muss sich einen Vertrag anschaffen und so weiter. Also das kann man nicht so einfach mal ausprobieren. Und deswegen bleiben viele bei ihrem Vorurteil. Denn wenn die sagen, ich sehe keinen Nutzen, ist das ja nicht, weil sie im Internet sich umgeguckt haben und festgestellt haben, dass das alles nichts für sie ist, sondern es ist ein Vorurteil. Und die Aufgabe ist, sie niedrigschwellig davon zu überzeugen, sich mit diesem Vorurteil sozusagen auseinanderzusetzen. Und das wird ja mit dem Alter auch nicht einfacher, sich von Vorurteilen zu verabschieden. Insofern haben wir hier wirklich eine große pädagogische, didaktische Aufgabe. Und das Zweite ist, dass diejenigen, die solche Angebote machen, oft auch nicht wissen, was denn jetzt wirklich nützlich für jemanden ist. Das variiert ja auch. Wir reden ja über eine Altersspanne von über 30 Jahren. Menschen, die in einem Pflegeheim sind, andere, die noch munter in Urlaub fahren. Also für jeden individuell zu finden, was da individuell nützlich ist, das ist noch eine große Aufgabe. Auf jeden Fall geht das nicht mit einem Nürnberger Trichter.
Dabei haben wir gerade jetzt auch in der Corona-Situation gesehen, dass Mithalten bei der Digitalisierung ein wichtiger Aspekt ist, um tatsächlich auch das tägliche Leben zu organisieren. Das heißt, es käme doch jetzt eigentlich darauf an, dass es genügend Angebote und situationsgenaue Angebote gibt, um all die Menschen, die jetzt noch offline sind, auch tatsächlich mitzunehmen und sie davon zu überzeugen, dass sie online gute Erfahrungen machen können. Gibt es ausreichende Angebote?
Nein, überhaupt nicht. Wir müssen das nochmal nach den unterschiedlichen Angebotsformen aufschlüsseln. Es gibt hinreichend Begegnungsstätten, Seniorentreffs und so weiter, die immer schon ältere Menschen, die vielleicht auch nur noch alleine zu Hause sind, in Kontakt bringen wollten mit Kaffeekränzchen, mit Sitztanzen, mit Töpfern und allen möglichen Angelegenheiten. Aber die sind personell, sowohl was die Ressourcen angeht, quantitativ als auch qualitativ, noch lange nicht in der Lage, den älteren Menschen jetzt beim Einstieg in das Internet zu helfen. Wir haben mehrere Pilotprojekte hier gefördert. Alleine um mit WhatsApp sicher umzugehen, braucht man 6 bis 8 Sitzungen. Und das in kleinen Gruppen von maximal 4 bis 6 Personen. Und wenn Sie das jetzt auf einen Bedarf von über 30.000 Bedürftigen hochrechnen, dann ist eben jedem klar, dass das würde noch 10 bis 15 Jahre dauern, bis auf diese Weise die bedürftigen Menschen tatsächlich erreicht sind. Also da müsste ganz anders mit den Ressourcen umgegeben werden und Digitalisierung wirklich zu einer breiten gesellschaftlichen Bildungskampagne zu machen. Und das ist bei der Politik noch nicht wirklich angekommen.
Nun haben Sie ja für Bremen und Bremerhaven relativ genaue Zahlen erheben können. Wenn Sie das jetzt mal auf den tatsächlichen Bedarf, den die Städte Bremen und Bremerhaven zur Verfügung stellen müssten, mehr oder weniger hochrechnen, wie würde das denn aussehen, wenn man ein vernünftiges, wirklich umfassendes und möglichst viele ältere Menschen erreichendes Angebot gestalten will?
Da müssen wir nochmal auf die Formate kommen. Bisher wird der Schwerpunkt auf diese, ich sag, aufzusuchenden Unterstützungsangebote in den Seniorentreffs, in den Begegnungsstätten, in Bürgerhäusern oder auch in der Volkshochschule ausgerichtet. Und das wird am wenigsten gewünscht, sondern in der Reihenfolge werden am häufigsten Hausbesuche gewünscht, nicht nur von den nicht mehr mobilen gewünscht. An zweiter Stelle wird eine telefonische Hotline gewünscht. Manchmal reicht es ja, wenn jemand anruft und sagt, ja dann ne, irgendwie starten Sie das Gerät nochmal neu oder Sie müssen da und da draufklicken. Und als drittes kommen dann erst Sprechstunden und die müssten natürlich gut gefunden werden. Und im Moment ist es in den meisten Städten so, dass es zwar verstreute Angebote gibt, aber wenn ich jetzt als älterer Mensch da in meiner Wohnung sitze und nicht weiterkomme, habe ich überhaupt keinen Überblick darüber, wo ich welche Art von Hilfe bekommen kann. Das haben wir jetzt in Bremen mit diesem Netzwerk gelöst. Da gibt es eine Internetplattform, Netzwerk Digitalambulanzen mit den Angeboten. Das ist ein gutes Beispiel für andere Städte. Und jetzt sind wir dabei, langsam die Ressourcen zu schaffen. Und da ist es etwas schwierig, weil nach meiner Einschätzung das nicht mehr bei den Hausbesuchen nur mit Ehrenamtlichen geht, sondern meine Empfehlung ist, dass die Stadt mit den Pflegediensten, mit der aufsuchenden Altenarbeit, der Nachbarschaftshilfe, also mit den Sozialverbänden, die letztlich heute schon ältere Menschen zu Hause bei der Haushaltsführung, bei Gängen zum Arzt oder zum Abend unterstützen, dass die erstmal geschult werden, digitale Anwendungen weiterzubringen und dass das praktisch in das Regelprogramm der Altenhilfe kommt. Für die sind nämlich die Kommunen zuständig und da ist das noch nicht angekommen. Aber es ist komplizierter, denn das ist ja kein Geheimnis, dass die Pflegekräfte und überhaupt die Altenhilfe personell überfordert ist, was Pflegekräfte und professionelle Unterstützung angeht.
Das heißt also, auf der kommunalen Ebene kommt hier eine große politische Gestaltungsaufgabe auch zu, die letztendlich, wenn man es ernst meint, mitnehmen auch der älteren Bevölkerung bei der Digitalisierung ausgefüllt werden muss.
Ja, genau. Also die Kommunen sind nach § 71 Sozialgesetzbuch 12 für die Altenhilfe zuständig, für die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Und es sind ja dieselben Kommunen, die im Moment ihre Verwaltungsangebote nach dem Online-Zugangsgesetz auf digital umschalten. Es sind die Gesundheitsbehörden und Dienste, die mit dem digitalen Versorgungsgesetz den Zugang zu Gesundheitsleistungen auf das Digitale setzen. Sie kriegen ja teilweise bei einem Arzt gar keinen Sprechstundentermin, wenn Sie da nicht per SMS oder auf der Internetplattform anfragen. Und insofern ist das im Moment vielleicht noch nicht wirklich eine Exklusion, sondern einfach nur eine Benachteiligung. Aber wir steuern mit der auch von der jetzigen Bundesregierung angekündigten Beschleunigung der Digitalisierung genau auf eine solche Exklusion zu, wenn wir nicht in dem erforderlichen quantitativen und qualitativen Maß diesen großen Bevölkerungsteil durch den demografischen Wandel ja eigentlich jedem bewusst, wenn wir den nicht situations- und bedarfsgerecht mitnehmen.
Wie steht es um Unterstützungsangebote für Ältere in Sachen Digitalisierung? Darüber sprach ich mit Herbert Kubitschek vom Institut für Informationsmanagement in Bremen.
Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 3844.
Knacki, lange nichts gehört. Urlaub?
Offline.
Du bist im Urlaub offline? Alle posten ihre Füße an irgendwelchen Superstränden und du?
Hab noch nie meine Käsemauken gepostet. Ich war offline.
Haben sie dich... Was zur Hölle hast du wieder angestellt?
Ich? Nix. Die haben was mit mir angestellt.
Wer ist die?
Die Russen. Es können nur die Russen gewesen sein. Ransomware.
Die Russen. Oder bist du deren Komplize?
Ich nicht, aber mein Hund.
Du hast einen Hund?
Ja, Cyberus. Mein spezieller Höllenhund.
Du nennst ihn Cyberus?
Nein, Cyberus. Mit Gendersternchen, hinten mit Doppel-S. Es ist ein Russe.
Dein Hund hört auf Cyberus? Mit Gendersternchen?
Nein, hört ja nicht. Sonst wäre er ja nicht weg. Mit dem Chip.
Sei doch froh, dass er einen Chip hat. Dann kriegst du ihn immer wieder.
Auf dem Chip im Hund ist nicht meine Adresse, sondern mein Bitcoin-Passcode.
Aha, dreimal Wuff, Knacki. Was für eine geniale Idee. Und kein Backup?
Doch, auf der Platte.
Super, dann gibt's ja kein Problem.
Doch, die Noten in meinem Blockchain-Zeugnis als Backup vom Backup.
Super, im Blockchain-Zeugnis?
Ja. Selbstgemacht. Geht ganz einfach. Ach, hätten wir sowas schon in meiner Schule gehabt.
Praktisch. Wenn dein Hund weg ist, hast du noch Backups im Blockchain-Zeugnis und auf deiner Platte. Wo ist das Problem?
Die Noten im Blockchain-Zeugnis. Irgendwer hat sie verändert. Sie stimmen nicht.
Ach, da kann jeder ran? Hast du sie selbst gefälscht? Dann fälsch sie halt zurück.
Geht nicht. Hab's vergessen.
Dann nimm dein Backup auf der Platte.
Was? Glaubst du, warum ich an mein Bitcoin-Konto muss? Genau diese Platte ist verschlüsselt. Ransomware.
Und dein Hund? Mit dem Chip?
Ich seh's am AirTag im Halsband. Zu spät. Cyber Cerberus, dieser Höllenhund ist genau da, wo jetzt jemand meine Bitcoins einlöst. Alle.
Digitales Logbuch. Name Nelke Wolfgang. File closed.
Und nun in Computer und Kommunikation noch das Info-Update mit Lucian Haas. In der ersten Meldung geht es um die EU, die plant, ein eigenes Satelliteninternet aufzubauen.
Die EU-Kommission hat Pläne für den Aufbau eines eigenen weltraumgestützten Kommunikationssystems vorgestellt. Es sieht hunderte Satelliten im erdnahen Orbit vor. Das System, in Kooperation mit privaten Unternehmen betrieben, könnte einen weltweiten, durch Quantenverschlüsselung gesicherten Zugang zu Highspeed-Internet unter der Kontrolle Europas ermöglichen. Damit soll Europa unabhängig werden von ausländischen Anbietern, wie zum Beispiel dem kommerziellen Starlink-Satellitennetz des US-Unternehmens SpaceX. Den Plänen nach würde das europäische Satelliteninternet Regierungen, staatlichen Stellen und dem Militär zur Verfügung stehen. Es soll aber auch über kommerzielle Anbieter für Unternehmen und Bürger in Europa nutzbar werden.
Der EU-Datenschutzbeauftragte fordert ein Pegasus-Verbot.
Der Einsatz von hochentwickelter Smartphone-Spionagesoftware wie dem aus Israel stammenden Programm Pegasus müsse in der EU verboten werden. Das hat der EU-Datenschutzbeauftragte Wojciech Wiewiórowski gefordert. In einer Stellungnahme schrieb er, Smartphones könnten ihre Nutzer hören und sehen. Sie wüssten deren Standort und mit wem sie sprechen. Daher sei es höchst unwahrscheinlich, dass Überwachungsprogramme wie Pegasus, die faktisch uneingeschränkten Zugriff auf alle diese Informationen erhielten, die Anforderungen des Datenschutzes erfüllen könnten. Derlei Spyware habe das Potenzial, Grundrechte und Freiheiten des Einzelnen sowie die Demokratie und die Rechtsstaatlichkeit in nie dagewesenem Maße zu gefährden und zu schädigen.
Clearview will seine Gesichtsdatenbank massiv ausbauen.
Das umstrittene, auf biometrische Gesichtserkennung spezialisierte US-Unternehmen Clearview AI hat in einer Präsentation vor Investoren angekündigt, innerhalb eines Jahres die Zahl der in seiner Datenbank gespeicherten Bilder von 10 auf 100 Milliarden erhöhen zu wollen. Damit würde es möglich, fast jeden Menschen auf der Welt auf Bildern identifizierbar zu machen. Wie die Washington Post berichtet, arbeitet das Unternehmen auch an weiteren Überwachungstechniken. Zum Beispiel Systeme, um Personen durch Analyse ihres Gangs zu identifizieren oder ihren Aufenthaltsort anhand des Hintergrunds eines Fotos zu bestimmen.
New York warnt vor Missbrauch von AirTags.
Die von Apple angebotenen AirTags sind kleine Anhänger, die ihren Nutzern unter anderem als elektronische Schlüsselfinder dienen. Die Generalstaatsanwältin des US-Bundesstaats New York, Letizia James, hat nun allerdings ganz offiziell vor dem missbräuchlichen Einsatz der AirTags gewarnt. Bösartige Individuen würden AirTags an fremden Autos, Handtaschen und anderen persönlichen Gegenständen anbringen, um diese unbemerkt übers ganze Land zu tracken. Dabei handele es sich um eine schwere Straftat.
Twitter markiert gute Bots.
Der Kurznachrichtendienst Twitter hat für Accounts, die automatisiert Botschaften verschicken, eine neue Kennzeichnung eingeführt. Darüber sollen Nutzerinnen und Nutzer gute von weniger guten Bots unterscheiden können. Bots werden von Twitter als vertrauenswürdig eingestuft, wenn sich Nutzer mit einem realen Account offiziell als Eigentümer bzw. Betreiber des Bots zu erkennen geben.
Künstliche Intelligenz kann einen Fusionsreaktor steuern.
Um ein extrem heißes Plasma in einem Fusionsreaktor stabil zu halten, müssen laufend Magnetfelder, die das Plasma gefangen halten, angepasst werden. Diese Aufgabe könnte in Zukunft von einer künstlichen Intelligenz übernommen werden, wie eine Studie im Wissenschaftsmagazin Nature zeigt. Fusionsforscher aus der Schweiz kooperierten mit KI-Experten des Unternehmens DeepMind. Dessen spezielle Deep Reinforcement Learning KI wurde darauf trainiert, die Form eines ultraheißen Plasmas durch Magnetfelder zu steuern. Ein praktisches Experiment in einem kleinen Versuchsfusionsreaktor verlief erfolgreich.
Sternzeit, 19. Februar. Nikolaus Kopernikus und die Korrektur der Inquisition. Heute vor 549 Jahren kam in Thorn an der Weichsel Nikolaus Kopernikus zur Welt, der bedeutendste Astronom der Geschichte. Mit seinem Werk De Revolutionibus von den Umläufen setzte er dem antiken geozentrischen Weltbild ein Ende. Anders als Galileo Galilei, der fast 100 Jahre später lebte, hatte Kopernikus noch kein Teleskop zur Verfügung. Es war zu seiner Zeit noch nicht erfunden. Allein mit bloßem Auge und einigen Peilinstrumenten verfolgte Nikolaus Kopernikus den Lauf der Gestirne. Dabei fielen ihm erhebliche Abweichungen zwischen den berechneten und tatsächlich beobachteten Planetenpositionen auf. Er schloss ganz richtig, dass nicht die Erde im Zentrum der Welt stehe, sondern die Sonne. Auf diese Weise ließen sich die Bewegungen am Himmel viel schlüssiger erklären. Aufgrund eines ohne Absprache vom Drucker hinzugefügten Vorworts, das den Inhalt als reine Hypothese darstellte, sorgte das Hauptwerk des Kopernikus nicht sofort für einen Eklat. Erst als Galileo Galilei seine Entdeckungen mit dem Fernrohr als Bestätigung der neuen Lehre ansah, wurde die Inquisition aufmerksam. 1616 kamen die Schriften des Nikolaus Kopernikus auf den Index der verbotenen Bücher, bis sie korrigiert seien, wie es hieß. An den offensichtlichen Fakten gab es nichts zu deuten und so hat sich schließlich die Inquisition korrigiert. 1835, mehr als zwei Jahrhunderte nach dem Verbot, wurde die Idee des Kopernikus wieder zugelassen. Zutreffend war sie aber immer.
Sollte personalisierte Werbung verboten werden? Über diese Frage wird gleich bei Streitkultur gesprochen, um 5:05 hier im Deutschlandfunk. Soweit Computer und Kommunikation. Manfred Kläuber dankt fürs Zuhören.